Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Zu den Leute begrüße ich heute einen Mann, der im wahren Leben ein preisgekrönter Puppenspieler ist. Auf der Bühne kennen ihn die meisten als die Echse. Und da klingt er so.
Evolution, das ist so meine Schiene. Ja, das ging ja alles los, ganz am Anfang mit dem Urknall. Ey, tierisch laut. Leute, ich hab direkt davor gesessen. Mir hat's die Ohren weggeknallt, ich hab bis heute keine neuen. So, und nach dem Urknall, da waren wir ja alle erstmal nur Einzeller. Jeder war nur eine einzige Zelle. Das ist natürlich verglichen mit heutigen Maßstäben nicht viel. Wir waren damals froh.
Und der Mann hinter der Echse braucht weit mehr als eine Hirnzelle, wenn er auf der Bühne zur Echse wird. Denn da ist vor allem Schlagfertigkeit gefragt. Herzlich willkommen, Michael Hatzius.
Hallo.
Sie haben sich heute von der Echse getrennt, einfach weil Sie gesagt haben, die ist so schwer zu transportieren.
Ja, und ich bin ja sogar gelaufen aus Mainz City hier hoch. Oh ja, weil das Wetter ist ja so schön. Dann dachte ich, da laufe ich.
Sehr sportlich.
Und die Kiste, wo die Echse sonst drin ist, die ist ja auch so schwer.
Wie schwer ist die? Wie
viel 16,4 Kilo. Gut, das ist nicht besonders schwer, aber so zum vor sich hin zotteln ist es schon merkbar.
Und vor allen Dingen sperrig, ne? Die Echse ist richtig groß.
Ja, die ist relativ groß, genau, und hat eben ihre extra Kiste, die ich dann, wenn ich dann mal die Chance habe, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug zu fliegen, dann ist das auch immer ein Sperrgepäck, was ich aufgebe und dann immer sehnsuchtsvoll erwarte am Ankunftsflughafen wieder.
Das wäre schlimm, wenn die weg wären.
Das wäre richtig schlimm. Also ich meide auch Umsteigeflüge oder sowas. Also das ist wirklich so ein heiliges, die heilige Kiste.
Die Echse ist ja jetzt schon seit vielen Jahren ihr Begleiter. Sie steckt in ihren Händen drin und sie teilen sich die Beine. Sie sind jetzt 37. Wie viele Jahre sind sie schon an den Beinen zusammengewachsen?
Also jetzt genau 10 Jahre, 2009 oder 2008, sagen wir mal, ist die Echse entstanden. Und seit 2009 habe ich immer mehr und immer mehr damit dann auch mich beschäftigt.
Das verbindet natürlich, total. Wenn man so viele Jahre zusammengewachsen ist. Fühlen Sie sich eigentlich nicht ein bisschen nackt, wenn Sie ohne die Echse irgendwo hingehen?
Nein, überhaupt nicht. Wie soll ich sagen? Es ist ja mein Beruf und insofern kann ich das machen, aber auch wieder lassen.
Jetzt ist die Echse ja nicht unbedingt jemand, den man auf den ersten Blick in seinem Freundeskreis haben wollte. Wenn Sie drei Eigenschaften nennen sollten, die typisch für die Echse sind, welche wären das?
Also auf jeden Fall ist sie großkotzig. Sie ist weise, aber auch schrägstrich allwissend.
Oder besserwisserisch.
Oder besserwisserisch, das ist die Schattenseite derselben Geschichte. Ja, und sie ist vielleicht manchmal auch ein bisschen mürrisch, sage ich mal.
Und drei Eigenschaften, die typisch für den Puppenspieler Michael Hatzius sind?
Verspielt, ich würde behaupten humorvoll und faul.
Ist die Echse vielleicht auch, oder? Die wirkt jetzt auch nicht so, als wäre sie wahnsinnig fleißig, oder?
Ja, aber sie hat es ja auch nicht mehr nötig. Sie hat ja alles durch. Sie hat alles erlebt, sie lässt die anderen machen und kommentiert.
Die auch schon ein paar tausend Jahre mehr auf dem Buckel als sie.
Ja.
Jetzt kennen wir die Echse von der Bühne ziemlich gut. Lassen Sie uns den Puppenspieler, den Mann hinter der Echse, noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe ein paar Satzanfänge gemacht und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Das Schöne daran, Puppenspieler zu sein, ist?
Die Möglichkeit, wirklich wortwörtlich in verschiedenste Rollen reinzuschlüpfen und so eine Welt kreieren zu können.
Ich kann mich ärgern über?
Ich ärgere mich am meisten über Sachen, wenn mir Leute was unterstellen, was ich nicht gemacht habe oder so.
Am wichtigsten in meinem Leben ist mir?
Mein Beruf und meine Kinder.
4 haben Sie davon, ne? Eine ganze Menge.
Ja, genau. 2 eigene und 2 Patchwork-Kinder.
Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes?
Oh Gott, ich glaube zurücktreten.
Wäre nicht so Ihr Job?
Überhaupt nicht.
Warum nicht?
Dann müsste man ja wissen, wie es geht. Und davon habe ich keine Ahnung. Deswegen mache ich mich ja lieber über die Dinge lustig, weil da muss man keine Lösung haben.
Wenn ich einen Tag lang mal in die Haut einer anderen lebenden Person schlüpfen und deren Leben leben dürfte, wäre ich gerne.
Eine gut aussehende Frau.
Warum?
Weiß ich nicht, möchte mal wissen, wie das ist.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Eine Sache, die ganzen Jahre unheimlich gut ankam, keine Ahnung warum, das ist dieses Puppenspiel. Ich selber, da bin ich ganz ehrlich,
Ich lehne Puppentheater ab. Weil es Quatsch ist. Es ist albern und über weite Strecken konzeptlos.
Herr Hatzius, wie konzeptlos sind Sie tatsächlich? Sprich, wie viel an Ihrem Programm ist strikt geplant und vorbereitet und wie viel ist spontan?
Ja, ich würde sagen 50-50. Also ich versuche den spontanen Anteil immer weiter zu erhöhen. Hängt einmal damit zusammen, dass ich ja vorhin bei den Eigenschaften faul mitgenannt habe, was vielleicht nicht unbedingt immer stimmt. Also ich kann auch sehr, sehr intensiv arbeiten zum Beispiel und mich reinhängen, wenn es mich begeistert. Aber das Schöne an der Impro ist ja, man muss nichts vorbereiten.
Trauen sich natürlich viel nicht, ne? Weil es muss einem ja was Gutes dann auch einfallen.
Eben genau nicht. Das ist, glaube ich, genau der Denkfehler, weswegen sich viele nicht trauen. Weil sie denken, es müsste was Gutes einem einfallen. Aber dadurch gehen halt die Dinge, die einem einfallen, verloren, weil man sie vorher gleich aussortiert. Weil man vielleicht denkt, die sind nicht gut genug. Und dadurch gibt man den Dingen dann keine Chance, sich zu entwickeln.
Also hat die Excel nicht unrecht, wenn sie sagt, es ist auch konzeptlos ein bisschen. Und zwar bewusst, gewollt.
Ja, genau, als Konzept.
In einem anderen Punkt hat sie auch recht, die Excel-Puppenspiel ist inzwischen wieder total angesagt. Denken wir an René Marek mit seinem Maulwurf oder an Sascha Krammel mit seiner Schildkröte oder eben an sie mit der Excel. Irgendwie hatte ich früher Puppenspiel lange Zeit als etwas für Kinder abgetan. Wie erklären Sie sich, dass es seit einigen Jahren auch wieder für Erwachsene so attraktiv geworden ist?
Ich glaube, dass jetzt so ein paar Leute aus der, also Comedy ist ja sehr, sehr beliebt oder sehr breitenwirksam und dass jetzt ein paar Leute einfach geschafft haben, Puppenspiel in der Comedy-Welt zu etablieren. Das bringt, glaube ich, so das Aha-Erlebnis für die Leute. Und in meinem Programm, also für die breite Masse und in meinem Programm versuche ich auch immer verschiedene Figuren, auch verschiedene Spielweisen unterzubringen an so einem Abend, damit die Leute eben, die vielleicht vorher nie Berührungspunkte im Puppentheater haben, so einen kleinen Eindruck bekommen, was möglich wäre vielleicht.
Sie selbst sind so als Puppenspieler durchgestartet, dass sie sogar eine eigene Fernsehshow hatten, im ersten Weltall-Exe-Mensch, die sogar für den Krimme-Preis nominiert war. Sind da irgendwann mal wieder neue Folgen geplant?
Ja, die Sendung, so wie sie damals war, existiert gerade zurzeit nicht, aber wir entwickeln gerade auch was, wie man vielleicht auch wieder der Exe ein eigenes Format geben kann. Also, ja, aber das ist noch sehr in den Kinderschuhen.
Okay, dürfen wir gespannt sein, auf jeden Fall. Wichtig ist ja als Puppenspieler, dass man eine Figur findet, die wirklich zu einem passt. Wie sind Sie zu Exe gekommen, beziehungsweise die zu Ihnen?
Also ich habe nach meinem Studium der Puppenspielkunst ziemlich viel gastiert am Puppentheater in Erfurt. Es gibt ja im Osten Deutschlands noch einige städtische Puppentheater, das war ziemlich verbreitet früher. Und davon gibt es immer noch ein paar. Und da habe ich viel gearbeitet. Und die machen ein Festival, ein Puppenspielfestival. Und hatten mich gebeten, eine Figur zu entwickeln, die dieses Festival jeden Abend kommentieren kann. Also ich habe mir tagsüber die Stücke angeguckt und das Ziel war, dass eine Figur abends rauskommt und für alle Teilnehmer da 20, 30 Minuten drüber herzuziehen. So. Und da kamen wir eben auf die Idee, wir brauchen so ein bisschen diesen Typen des alten, abgegessenen Theaterintendanten, der alles schon tausendmal gesehen hat, im Prinzip sich über alles drüber stellt, alles schon besser gemacht hat. Und ich wollte halt gerne ein Tier. Und dann kamen wir mit den Puppenbauern zusammen auf die Idee, dass das ein Leguan, so eine dinosaurierhafte Figur sein könnte, die der Millionen Jahre Erfahrung mit sich trägt. Und das habe ich gemacht. Das sollte eigentlich 4-5 Tage gehen. Und da kamen dann schon immer wieder Leute zu mir und sagten, ey, mit der Exe kannst du ja eigentlich über alles reden. Nicht nur über Theater, sondern du kannst ja über die ganze Welt da reden. Und das habe ich erst gar nicht so wahrgenommen. Dann habe ich das immer mehr probiert. Und plötzlich bin ich mehr und mehr dann auch in diese Comedy-Kabarett-Kleinkunstszene so reingerutscht dadurch. Und so ging das seinen Weg.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ey, ich war neulich in so einer Bio-Company drin. Da ist der Terrorismus auch zu Hause. Da. Hatte mal so eine ungeduschte Ökomaus angesprochen? Was da für ein Druck unterm Kessel ist? Ey, von Al-Qaida zu Al-Natura ist ein kleiner Schritt. Ey, Leute. Ich stand da mit meiner Sojamilch. Wirklich, ich hatte eine ganz normale Frage. Da schlägt mir eine Aggression entgegen. Ich wollte zur Verkäuferin oder, ja, Verkäufer, ich konnte es nicht erkennen. Also ich gehe hin, ich bin wirklich super freundlich. Ich habe eine ganz normale Frage. Ich sage, ey, bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Weißt du, und da war es aber schon beim nächsten Thema, da ist er hassmäßig schon ein Kapitel weiter, weißt du, kotzte mich voll, weil es war Silvester, ich hatte die Rakete hinten im Rucksack, sagt sie, Brot statt Böller, Brot statt Böller. Ich sage, Brot statt Böller. Habe ich probiert. Brennt nicht.
Herr Hatzius, trauen Sie sich noch privat in den Bioladen?
Total. Das schließt sich alles nicht aus. Also ich kaufe sehr viel und sehr gerne in Bioläden oder biologische Lebensmittel ein. Wie gesagt, das ist ja auch eine Figur, das ist ein Charakter, der
aber
eben
so ist.
Aber
ich kann mir schon vorstellen, dass für Sie ist es klar, Sie sind der Profi, aber dass die Zuschauer das manchmal schon verwechseln, ihre eigene Haltung und die Haltung der Echse.
Ja, vor allem, das stimmt, vor allem, wenn Sie halt nur die Echse kennen. Also wenn Sie in meinem Programm waren und sehen, dass ich zum Beispiel auch ein total verschüchtertes, komplex beladenes Huhn spiele und eine hysterische Zecke, dann merken sie so die Bandbreite und dass bestimmt jede Figur ein bisschen was von mir hat, aber eben auch so einen großen Fantasieanteil dazu.
Wenn Sie die Figuren auf der Hand haben, dann hat man das Gefühl, das kommt so spontan dann aus Ihnen raus. Also Sie schlüpfen wirklich in den Körper dieser Figuren auch rein und in die Gedankenwelt dieser Figuren. War Ihnen schon mal was peinlich, was die Echse gesagt hat? Also Ihnen als Michael Hatzius peinlich?
Also interessanterweise macht die Echse nur dann peinliche Sachen, wenn ich mich als Michael Hatzius zu sehr einmische. Das heißt, wenn genau dieser Denkfehler reinkommt, dass ich sage, dass ich irgendwie merke, heute ist meinetwegen bei dem Auftritt die Stimmung nicht so toll wie gestern. Und dann möchte ich gerne, als Michael Hatzius gut wegkommen und besonders tolle Sachen, originelle Sachen sagen, dann gebe ich so ein bisschen mehr Druck rein, als die Echse eigentlich hätte. Und schon stimmt das nicht mehr. Und dann kann es plötzlich unangenehm werden.
Gibt es denn für Sie eine Grenze, über was sich selbst die Echse nicht lustig machen würde?
Nee, würde ich ihr zumindest so nicht vorschreiben. Ich glaube, die spürt die im jeweiligen Moment. Also mir geht es dann tatsächlich, auch wenn sie rau ist, wenn sie natürlich auch manchmal sehr direkt oder unverblümt ist. Ich glaube trotzdem, dass es immer spielerisch bleibt mit dieser Puppe und dadurch die Leute die Dinge auch nie so persönlich nehmen. Und wenn ich zum Beispiel Freiwillige auf der Bühne habe, dann geht es mir bei aller humoristischer Ausbeutung natürlich trotzdem darum, dass die sich wohlfühlen und dass die aufblühen. Und wenn die Leute dann nach der Show zu mir kommen und sagen, boah, das hat riesen Spaß gemacht oder ich war zwar total aufgeregt, aber das werde ich nie vergessen, wie mit der Echse mal so und so, dann ist das für mich einfach total schön und mir auch total wichtig. Also es geht nicht darum, jemanden runterzumachen oder so. Es geht doch immer auch um die Selbstironie dabei auch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir stehen vor großen Problemen. Umweltzerstörung, Krieg, Begrenzung von Datenvolumen. Und ich muss sagen, tatsächlich leben wir mittlerweile in einer Gesellschaft, wo die egoistischen Interessen des Einzelnen mehr zählen als meine. Und in so einer Gesellschaft braucht ihr Orientierung. In dieser Zeit braucht ihr einen Guru, einen Heiler und das bin ich.
Herr Hatzius, es passt ja eigentlich echt gut zum Selbstverständnis der Echse, dass sie jetzt auch noch Guru und Heiler ist. Ja. Dass die Echse selbst nicht so viel mit Esoterik anfangen kann, kann man sich ja fast vorstellen, wenn man so diesen Echsen als Typus kennt. Wie aufgeschlossen oder nicht aufgeschlossen sind Sie als Privatmann, Michael Hatzius, gegenüber Wunderheilern, Wünschelroutengängern, Bäume umarmern und Ähnlichem?
Absolut aufgeschlossen, ist total mein Ding. Ich würde, glaube ich, eher zum Bäumeumarmer gehen als zum Arzt.
Okay. Wie sind Sie dazu gekommen, sich das Thema fürs Programm auszusuchen?
Ich glaube, weil es mich tatsächlich im Leben auch beschäftigt. Also Spiritualität oder Energiefluss, der Zusammenhang, Gesamtzusammenhang der Dinge, der eben jenseits des Verstandes stattfindet und dem dieser Getrenntheit, die wir im Kopf empfinden und diesem Glauben, wir könnten die Dinge kontrollieren und beherrschen und dann uns ins Recht zu setzen, den anderen damit ins Unrecht und diese immer gleichen Spiralen mit völlig austauschbaren Inhalten zu schaffen. Damit befasse ich mich ja viel und irgendwie habe ich dann dieses Wortspiel Exoterik einfach kam mir irgendwann mal in den Sinn und dann die Kehrseite des Ganzen ist natürlich, dass der Verstand sich auch dann wieder das auch zu eigen machen kann. Ich bin erleuchteter als du, ich bin der Guru, bin schon sehr, sehr in der nächsten Stufe, bin schon in der vierten Dimension, du bist in der dritten, du bist genau in der gleichen Scheißspirale wieder drin, so, ne? Und da sind so eine Typen dann wie die Echse natürlich prädestiniert dafür, sich da aufzuspielen und als große Gurus auch zu inszenieren.
Sie waren ja mit der Echse zur Vorbereitung ihrer Show auf der Esoterik-Messe Dream Spirit. Mhm. Was war das für eine Messe?
Ja, das war ein Esoterik-Festival. Messe Open Air in der Nähe von Salzburg und da waren, ich sag mal so, also auch für mich als jemand, der da sehr aufgeschlossen ist und mit vielen wirklich was anfangen kann, wo vielleicht andere Leute schon fassungslos den Kopf schütteln, waren da echt Hardcore, also die Hardcore-Leute auf jeden
zum
Fall.
Zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel eine Frau, die bot an Tierkommunikation und da habe ich gedacht, so naiv gedacht, ach, Tierkommunikation, wahrscheinlich weiß die dann, wenn das Pferd das Ohr nach links dreht, ist es neugierig, wenn es nach vorne guckt und macht, dann will es irgendwie fressen oder keine Ahnung. Sowas habe ich gedacht, genau. Tierkommunikation. Sie verstand unter Tierkommunikation aber, dass sie mit den Tieren spricht, also richtig spricht. Und zwar vorwiegend, wenn sie schon tot sind.
Oh.
Also man kann sie anrufen, wenn einem das Haustier gestorben ist und dann kommt sie und nimmt also Kontakt auf und sagt dann hier dem Bubi oder dem Wuffi, denen geht's gut und die lassen schön grüßen und sagen, das war klasse mit dem Futter oder und dann ist man dann froh. Also das ist das Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal dazu. Das schwingt ja auch mal mit natürlich dann bei sowas. Ne? Das fand ich schon ziemlich schräg dann. Also da hat die Echse dann natürlich Fragen gestellt. So, was sagt denn der Sittich, wenn er in die Kiste gefahren ist? So, was. Und als sie dann erzählte, dass die oft in der vierten Dimension noch eine Weile sich aufhalten, die Vögel, da war auch ich raus. Ja, das hat für mich nichts mehr damit zu tun, dass wenn ich irgendwie durcheinander bin und merke, mir rutscht irgendwie die Energie völlig in meinen Kopf, weil ich in meinen Gedanken verloren bin und mich dann an einen Baum stelle und die Kraft von dem Baum aufnehme mit den Wurzeln in der Erde, mit den Blättern im Himmel und dann spüre einfach die Kraft von dem Baum und das mich wieder beruhigt. Das ist für mich was anderes, das ist für mich ganz erlebbar, aber ich kann mir einfach, also ich weiß einfach nicht, das ist für mich ausgedachte Scheiße, zu sagen, da ist ja mein Wellensittich in der vierten Dimension. Also das glaube ich einfach nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Die Echse wahrscheinlich auch nicht. Die hat ja da auch ein paar richtig deftige Sprüche, wie man es von der Echse kennt, halt rausgehauen. Wie haben die Leute auf die reagiert?
Ach, relativ humorvoll. Das muss ich wirklich sagen. Die Leute, die waren, also ich habe ja viele Drehs gehabt an realen Orten mit der Echse. Und bei diesem Ort waren die Leute wirklich so aufgeschlossen und haben so selbstverständlich mit der Echse gesprochen, was vielleicht einfach daran lag, dass die Echse wahrscheinlich das Bürgerlichste und Normalste war, was da rumgelaufen ist.
Ich dachte, sie sind ja Tierkommunikation gewohnt, von daher hat das ganz gut gepasst. Aber die Echse lebt ja noch.
Die Echse lebt noch, auf jeden Fall.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Hatius, Puppenspieler ist vermutlich nicht der Beruf, den das Jobcenter empfiehlt, wenn man als Schüler eine Berufsberatung macht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Puppenspieler zu werden?
Also ich hatte trotz dieses obskuren Berufs das Glück, noch nicht einmal in meinem Leben im Jobcenter gewesen sein zu müssen.
Nein, aber macht man doch als Schüler gerne so von der Schule eine Berufsberatung. Da wird man zum Jobcenter geschickt und die empfehlen einem dann.
Ja, das war aber für mich in der Grundschule eigentlich schon abgeschlossen. Also ich wollte immer Schauspieler werden, wollte immer auf die Bühne. Und mit 15 Jahren bin ich dann in eine Jugendtheatergruppe gegangen in Berlin. Und die wurde von Puppenspielern geleitet. Und da habe ich das also kennengelernt, was da für große theatrale Möglichkeiten drinstecken. Wir haben eigentlich jedes Wochenende dann in dem Theater verbracht, auch über die Jugendtheatergruppe hinaus, dort mitgeholfen, die Bar mitgemacht, die Premieren mitbegleitet, Vorprogramm gemacht. Und dann war da mein Herz total entfacht. Und die haben auch gesagt, hey, das kann man auch studieren hier an der Schauspielschule. Und da habe ich mich da beworben und das hat gleich super gut geklappt. Und dann war ich da total glücklich.
Und was viele, glaube ich, durcheinander bringen, was man aber einfach mal sagen muss, Puppenspieler müssen keine Bauchredner sein.
Nee, völlig, das ist was völlig anderes. Also dieses Bauchreden, das ist ja mehr so eine Art Varieté-Effekt, sage ich jetzt mal. Also wo man sagt, boah, der kann einen armigen Handstand, der kann sprechen, ohne seinen Mund zu bewegen und der kann balancieren auf einem Seil. Das ist für mich so Varieté, ein Varieté-Trick, ja. Ich komme mehr vom Theater, also mehr von dem Brechtschen Verfremdungsgedanken. Wir verdichten menschliches Verhalten und verfremden das nochmal irgendwo, um es deutlicher zu machen. Also was mit Puppen ja gut möglich ist. Und dafür ist Bauchreden überhaupt keine notwendige Kategorie oder so.
Es ist ja so, dass man, wenn sie auf der Bühne sind, obwohl sie ja sichtbar sind, man trotzdem sich auf die Echse konzentriert und eigentlich nur die wahrnimmt. Wie machen sie das?
Naja, da gibt es natürlich schon handwerkliche Grundlagen dafür. Also wo zum Beispiel ist Bewegung, wo ist keine Bewegung, wo geht der Fokus hin. Also ich selber schaue ja auch die ganze Zeit die Echse an. Ich schaue jetzt auch nicht so in der Weltgeschichte rum, was dann wieder mehr Fokus auf mich lenken würde. Ja, also da gibt es so handwerkliche Grundlagen und dann auch, sagen wir mal, einen energetischen Fokus, den ich dann selber, also wo ich mir selber im Prinzip nur noch dann eben so ein Kanal werde und die Echse leben lasse für uns beide.
Die ersten 7 Jahre Ihrer Kindheit haben Sie ja noch in der DDR verbracht, bevor die Mauer fiel. Da hatte das Puppenspiel, soweit ich weiß, ja auch noch eine ganz andere Bedeutung als im Westen. Woran lag das?
Das lag daran, dass in den 50er Jahren von Moskau aus, also in Moskau hatte ein großes staatliches zentrales Puppentheater, wirklich ein großes, großes Haus. Und da gab es sozusagen den administrativen Auftrag, jetzt also vergleichbare Puppentheater in den Ostblockstaaten zu installieren. Und dadurch gab es in jeder größeren Kreisstadt der DDR eigentlich auch ein städtisches Puppentheater mit festem Ensemble, mit festen Regisseuren, mit festen, also so wie ein Schauspielhaus man sich auch vorstellen kann. Also das Puppentheater Berlin zum Beispiel hatte 80 Angestellte, 20 Spieler im Ensemble. Und das war sozusagen staatlich sehr gefördert. Dann kam also Anfang der 70er Jahre die Hochschulausbildung dazu an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und im Verband der Theaterschaffenden der DDR war immer auch ein Puppenspieler mit dabei. Also das war sehr etabliert und sehr gefördert. Die Schattenseite war natürlich dann eben auch die inhaltliche Reglementierung, die durch diese staatlichen Theater damit einherging.
Die Puppen durften leider nicht alles aussprechen, was der Puppenspieler dachte. Genau.
Also ich erinnere mich, eine Dozentin erzählte mir zum Beispiel, dass noch 1989, als die Volkskammerwahlen waren in der DDR, noch also vor der Maueröffnung, als das noch nicht zu erahnen war, hatten die Studenten eine Inszenierung gemacht, wo ein Handpuppenstück, wo die so ein Sparschwein oben auf der Spielleiste steht und dann kommt so eine Polizistenpuppe rein mit einem kleinen Zettel und sagt meine Liebe und mein Vertrauen dem Schwein und schmeißt den Zettel in das Sparschwein rein. Und wegen dieser Szene durfte das so nicht gezeigt werden zum Beispiel. Ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind ja auch immer mal wieder im Unterhaus, haben dort 2013 den Deutschen Kleinkunstpreis auch bekommen. Was für eine Bedeutung hat der Deutsche Kleinkunstpreis in der heutigen Kabarettlandschaft?
Der hat schon ganz große Bedeutung. Schon alleine deswegen, weil damit natürlich so viel Öffentlichkeit einhergeht. Also das wird ja aufgezeichnet. Und dann auch sehr oft wiederholt in den dritten Programmen. Und diese Zeit, 2012, 2013, da habe ich den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen und den Prix Pantheon und den Preis der Wühlmäuse in Berlin und dann auch den Stuttgarter Besen und so. Und das waren so alle Preise irgendwie gleichzeitig. Und dadurch konnte man keine Kabarettsendung mehr anmachen, ohne dass die Exe da irgendwo rausguckt und irgendeinen Preis in der Hand hatte und was erzählte. Und das hat schon natürlich eine totale Öffentlichkeit gebracht. Und natürlich auch Zuschauer, die dann dadurch aufmerksam werden und dann auch bis heute treu bleiben. So.
Und in die Programme dann gehen. Das heißt, von da an lief es richtig gut bei Ihnen. Genau. Ich als Frau finde ja, die Exe hat sich in den letzten Jahren positiv verändert. Hören wir mal, was die Exe noch 2013, als sie den Deutschen Kleinkunstpreis bekam, vom Stapel ließ.
Hier nun heute also dieser Preis für mein Lebenswerk. Eine Glocke, überreicht von einem Moderator. Wobei ich sagen muss, eine Moderatorin mit zwei Glocken wäre auch schön gewesen. Ja. Darf man das zurzeit sagen? Nee, ich bin ja regelmäßig Opfer von Exismus. Deswegen habe ich für die Debatte große Sympathie. Ich bin ein Freund der Frauenbewegung. Meine Lieblingsfrauenbewegung ist ja, wenn die beim Laufen so mit dem Arsch wackeln.
Ja, so klang die Exe 2013. Und jetzt hören wir mal, was die Exe im aktuellen Programm 6 Jahre später über Frauen und Männer sagt.
Was viele nicht wissen: Die Frau stammt evolutionär gesehen vom Vogel ab. Das siehst du bis heute. Schönes Gefieder, schlanke Beinchen, Hang zum Nestbau, lautes Auftreten in der Gruppe. Und der Mann stammt vom Fisch ab. Schwanz gesteuert, dämlicher Glotzeblick, sagt nicht viel und wenn, dann kommen nur Blasen.
Ja, Herr Hatzius, ist die Exe zum Frauenversteher geworden?
Ach, das war die Exe ja eigentlich schon immer.
Ach so, hat es aber gut verborgen.
Die hat es gut verborgen und es ist ja manchmal auch doch, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob ich es erst erschreckend oder eher als bezeichnend auch doch empfinde, zu merken, dass bei aller Machohaftigkeit der Exe und bei aller Auftrumpferei und so die Frauen doch den Typen der Exe auch ansprechend finden unter Umständen. Also genau
Woher wissen Sie das? Oder wollen Sie das?
Mir manchmal mitgeteilt. Also der wurde der Exe manchmal mitgeteilt.
Also ja? Es kommen Frauen dann nach vorne und sagen, Exe, du bist göttlich.
Zum Beispiel, ja.
Sie meinen nicht, dass Sie eigentlich den Puppenspieler attraktiver finden als die?
Eben gerade nicht. Also manchmal,
Sie sind zu soft, oder?
Bestimmt oder so, ja. Also ich scheine da im Gesamtbild eher zu stören. Aber die Exe, das merkt man schon, dass die Frauen auch ihrem dominanten Charme manchmal auch tatsächlich erliegen.
Können Sie sich das erklären, was die Frauen an der Exe finden?
Naja, also ich muss man ja heutzutage als Privatmensch dann sehr aufpassen. Aber ich glaube schon, dass jemand, der also so ganz klar weiß, was er will und was er nicht will und auch, sagen wir mal, die Kraft und die Energie mitbringt, jemanden mitzuziehen und zu sagen, hey, Baby, wir machen das uns so und so, machen wir uns das jetzt schön und so. Und trotzdem natürlich die Frau noch irgendeine Weise auch auf den Sockel stellt und sei es jetzt nur oberflächlich erstmal äußerlich im ersten Schritt. Also schafft irgendwie denn auch damit noch eine gute Zeit zu machen. Schon was ist, was Frauen begeistern kann. Und was ich vielleicht von der Exe auch mehr lernen kann oder lernen muss oder tatsächlich für mich manchmal auch lehrreich war, tatsächlich zu sagen, boah, so kann man eigentlich sein, guck an.
Mit welchem Spruch haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Ich glaube, da gab es die Exe noch gar nicht so richtig, auf jeden Fall.
Und Sie haben es trotzdem geschafft.
Ja, genau.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten gerade über die Macho-Allüren der Exe gesprochen, die manche Frauen offensichtlich gut finden. Wie gerecht ist bei Ihnen die Hausarbeit zu Hause verteilt?
Natürlich ist sie insofern extrem ungerecht, dass ich ja krass viel auf Tour bin. Ich bin eben viel weg und dann ist sie da alleine mit den Kindern und dem Haushalt.
Vier Kinder, zwei Jungs, zwei Mädchen, wie alt sind die?
Genau, also die Mädchen, wo ich auch der Vater bin, die sind 2 und 5. Und die Jungs, die haben einen anderen Vater und sind schon jetzt, also werden dieses Jahr 14 und 16.
Ich wollte gerade sagen, aus dem Gröbsten raus, aber das stimmt ja nicht, die sind gerade in der Pubertät, ne?
Die sind in der Pubertät, also gefühlt sind alle 4 in der Pubertät. Also auch eine 2- und eine 5-Jährige sind ja irgendwie auf eine Art in der Pubertät. Beziehungsweise ist ja auch lustig, dass die kleinen Mädchen dann auch das Vokabular der Großen natürlich aufschnappen. Und dann entstehen Missverhältnisse.
Spielen Sie den Kleinen eigentlich auch mal privat das klassische Kasperletheater vor? Oder haben Sie nach dem beruflichen Puppenspiel da keine Lust mehr drauf?
Nein, das ist ja, ich glaube, das ist ja auch mein Wesen oder so. Also ich habe da immer Lust drauf und wir spielen auf jeden Fall total viel, jetzt gar nicht unbedingt immer mit Puppen oder so, aber so Geschichten erzählen oder zusammen irgendwo, wenn wir in irgendeinem Park sind, aus irgendeinem Stein was anderes reinfantasieren oder so, das spielt auf jeden Fall schon eine große Rolle. Und wenn ich dann mal doch irgendwie zu träge oder zu müde bin, irgendwie dann mich vom Sofa wegzubewegen, dann nehme ich schnell ein Taschentuch, was ich in der Tasche habe und lasse das dann zum Leben erwecken. Das ermöglicht, weitere 15 Minuten liegen bleiben zu können.
Ihre Frau ist, glaube ich, ebenfalls Puppenspielerin.
Ist auch Puppenspielerin, genau.
Ist die auch viel auf Tournee, oder?
Die war immer fest angestellt, erst im Puppentheater in Dresden, dann in Magdeburg und ist dann freischaffend in Berlin und jetzt aber durch unsere Kleinkinder eben viel zu Hause gewesen, aber fängt jetzt auch wieder an, als freie Spielerin zu arbeiten.
War das denn eine besonders kreative Familie, in der Sie selbst groß geworden sind?
Nee, nicht, dass es jetzt in der Familie so, das ist jetzt keine Schauspielerfamilie oder so. Also mein Vater ist Bauingenieur, aber ein sehr, sehr humorvoller Mensch irgendwie, der ja mich mit sehr viel Liebe und Humor einfach hat aufwachsen lassen und immer auch meine humoristischen Auswüchse sehr befördert hat. Und meine Mutter vielleicht noch eher, die hat Journalismus studiert und war Redakteurin beim Fernsehen und hat, glaube ich, dann vielleicht die Kreative und auch das Brennen für den Beruf und für Geschichten erzählen und so mit reingebracht.
Was waren das für Werte, die Ihre Eltern Ihnen mit auf den Weg gegeben haben?
Also schon meinen Weg zu gehen, mein Ding zu machen, auch dran zu bleiben an den Sachen auf jeden Fall und sich den Dingen zu stellen und, glaube ich, auch zu merken, dass die Menschen eigentlich alle gleich sind auf eine Art, dass es niemanden gibt, der da irgendwie, vor dem man irgendwie groß Angst haben muss, weil die alle irgendwie gleich sind und jeder versucht irgendwie geliebt und anerkannt zu werden und bei dem einen macht das die einen Auswüchse, beim anderen die anderen und dass man sich davon nicht einschüchtern lassen sollte, sondern mit reinholen ins Boot, sowas vielleicht.
War Religion ein Thema in Ihrer Familie? Oder
nee, überhaupt nicht. Nein, so eine DDR-Familie.
Ich frage das deshalb, weil für die Exe ist Religion ja durchaus ein Thema. Die hat sich sehr intensiv damit befasst.
Ich kenne mich wahnsinnig gut mit Gott aus. Ich habe unheimlich viel über Religion diskutiert mit meinem Kumpel Martin Luther, kennt er vielleicht? Martin Luther hatte damals bei uns an der Ecke so ein Reformhaus. Bin ich ab und zu vorbeigegangen, da haben wir ein bisschen gequatscht. Und Martin war über Kreuz mit den Katholiken. Der hat damals zu mir gesagt, Exe, ich werde an dem Tag Katholik, wo du Papst wirst. Ich sage, ich Papst? Martin. Wieso soll ich mich beruflich verschlechtern?
Wer arbeitet schon gerne als sein eigener Stellvertreter? Nee, also.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass Sie viel unterwegs sind mit der Echse und Ihren tierischen Kumpels. Und das hat natürlich auch entscheidende Nachteile.
Es ist ja so, ich meine, ich bin nun wirklich beruflich sehr viel unterwegs. Und auf Dienstreise ist das nicht einfach, sich gesund zu ernähren. Das kennt ihr auch, wenn ihr, wo fahrt ihr so hin? Nach Ingelheim oder was? Also irgendwie, wenn ihr unterwegs seid. Ist gar nicht so einfach. Hab vor vielen, vielen tausend Jahren mit Konfuzius mal drüber gequatscht. Ne? Und ich sage, Konfi, wie machst du nur das mit der Ernährung? Und dann sagt der Echse, wir Chinesen ernähren uns nur nach den fünf Elementen. Sag ich, das mache ich auch. Bin ich nach Hause, wollte sofort anfangen. Hab vergessen zu fragen, welche. Und seitdem ernähre ich mich von den fünf Elementen, die ich immer da habe. Das ist Alkohol, Nikotin, Koffein, Cholesterin und Saccharin. Funktioniert. Ja, also,
Michael Hatzius, sind das auch die fünf Elemente, nach denen Sie und Ihre Familie sich zu Hause vorzugsweise ernähren?
Ja, ich glaube schon, also Ernährung spielt auf jeden Fall eine große Rolle.
So, aber nicht diese Elemente, oder?
Nee, die Elemente nicht, aber ich glaube diesen Widerspruch, den die Echse da auch auslebt, zwischen dem Anspruch, den man an sich selber hat und der Realität, auf die man dann manchmal zurückgeworfen ist, die kenne ich aus meinem eigenen Leben auch sehr gut.
Ich habe gehört, Sie trinken keinen Alkohol. Warum nicht?
Damit habe ich nie angefangen. Das habe ich noch nie gemacht und dann habe ich es lieber gleich gelassen.
Okay. Und Sie ernähren sich zuckerfrei. Wie lange machen Sie das schon?
Ich habe das gemacht von, also ja, ich habe das mal, also ich habe, genau, ich mache das.
Das haben Sie sich aber verraten,
seit Ende 2017, aber ich hatte jetzt tatsächlich die letzten Wochen kurze
Rückfälle.
Ja. Um aber erneut zu merken, ach, das ist es auch nicht wert.
Okay, warum haben Sie 2017 gesagt, ich verzichte auf Zucker?
Weil, ich glaube, Zucker war so ein bisschen mein Alkohol und das war... Also es war der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich glaube, da würden die meisten Menschen an dem Tag unterschreiben, ihr müsst jetzt mal demnächst auf Zucker verzichten. Ich
war aber die halten es nicht 2 Jahre durch.
Vollkommen vollgefressen, vollgestopft und voller Selbstverachtung kugelte ich irgendwie zu Hause auf mein Bett rum und dachte, boah, was für ein Elend. Der hat noch irgendwie Gartenrahmen, so verschmiert im Mund mit irgendwie Marzipankram. Und dann hat die Internetbubble mir da irgendwie so ein Buch reingegeben, endlich ohne Zucker. Und dann habe ich das, ja, bestellen, so. Und dann habe ich das gelesen und von da an habe ich gesagt, das mache ich das. Und ja.
Und haben das mit Familie durchgezogen?
Mit Familie. Ich habe dann, genau, erst habe ich die anderen so belabt, die waren dann genervt davon. Dann irgendwann hat es meine Freundin dann doch sich auch durchgelesen. Und dann haben wir das Programm aufgestellt. Also die großen Jungs, die können selber entscheiden, aber meine kleinen Töchter, die sind dann tatsächlich, also...
2 und 5 bekommt man das vorgesetzt, ne?
Plötzlich, genau, die machen das dann so mit.
Wie haben die reagiert?
Naja, die Große, für die war das schon gar nicht so einfach, glaube ich, weil die schon tatsächlich so Süßigkeiten so schon auch noch kannte. Und die Kleine, die war damals noch so im Stillalter, also seitdem die sozusagen regulär ist, gibt es das bei uns nicht mehr so viel, also dass sie das gar nicht so kennt oder auch vermisst, glaube ich.
Wenn Sie sagen, Sie hatten jetzt da ein paar Rückfälle, was hat Sie verführt?
Ach, das sind ja dann eben auch so scheiß Notsituationen, wo ich hatte irgendwie so einen Auftritt und ich fragte, gibt's da was zu essen? Und dann dachten die ja und dann stellte sich raus, war aber nur so eine komische, ganz eklige, gequälte Bockwurst irgendwie, die es da gab. Und das wollte ich jetzt irgendwie auch nicht. Und dann, das war eine Gala von so einer Wohnungsbaugenossenschaft und dann kamen so ältere Damen, so Omis mit selbstgebackenem Kuchen und breiteten den aus. Und das war dann, und ich hatte einfach Hunger, ich hatte den Auftritt und dann habe ich gedacht, komm, scheiße, jetzt esse ich so einen Kuchen. So, ne? Und dann war ich natürlich voll drin. Das ist ja dann... Die Sache mit dem Maß auch.
Aber ich meine, es wäre auch unhöflich den älteren Damen gegenüber.
Total unhöflich.
Zu sagen, ich esse den Kuchen nicht.
Nein, das und das ist ja auch Schattenprinzip. Ne? Man kann ja auch die dunkle Seite nicht nur verdrängen. Man muss ja auch gucken, wo ich sie auch mal ins Licht hole, damit sie nicht woanders heftiger rauskommt.
Herr Hatzius, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich habe jetzt auch noch ein kleines Dankeschön für Sie, damit es nicht mehr so viele Rückfälle gibt. Ein zuckerfreies Kochbuch, mit Kindern, mit 70 einfachen Rezepten für die ganze Familie, die zuckerfreies Leben möglichst einfach machen.
Das ist ja toll, Dankeschön.
Viel Spaß damit und ganz viel Erfolg mit Ihrem Programm.
Vielen Dank für die Einladung.